Als ich dieses Lied vor mehr als 10 Jahren zum ersten Mal gehört habe, da fand ich das ehrlich gesagt ziemlich merkwürdig. Ich habe mich so hineinversetzt in diese Szene, da ist dieser bedrückte, belastete Mensch auf einer weiten Reise und er bleibt an diesem Kloster stehen und er hat so diese Sehnsucht in sich nach mehr. Er spürt, das, was ich erlebe, das kann doch nicht alles sein. Diese Belastung, die ich mit mir rumtrage, da muss es doch was anderes geben. Und dann hat er die Chance, jemanden aus diesem Kloster zu sprechen. Da öffnet sich die Tür, da kommt jemand raus und er fragt ihn, sag mir doch, was macht ihr denn da drin? Und das ist doch jetzt für diesen Priester die evangelistische Steilvorlage schlechthin, oder? Das ist doch toll, so eine Frage gestellt zu bekommen und dann wirklich Zeugnis geben zu können von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Und dann kriegt er diese äußerst merkwürdige Antwort, wie ich finde, wir fallen hin und stehen auf, denn wir Frommen sind auch nur Menschen. Und die fallen eben hin und stehen auf. Ich habe das so verglichen mit dem, was wir in der Apostelgeschichte gehört haben, wie Paulus die Chancen genutzt hat, wenn er zu Leuten reden konnte. Da hat er bei Adam und Eva angefangen und hat die ganze Heilsgeschichte erklärt. Und hier kommt dieser eine merkwürdige Satz. Und dann heißt es auch in dem Lied, dass er enttäuscht ist, enttäuscht weitergeht. Aber irgendwie ist das doch hängen geblieben und es arbeitet in ihm. Und er fängt an, drüber nachzudenken und kommt dann zu dem Schluss, wenn der Priester dort in dem Kloster sich an dieser Gnade Gottes begnügt, dass er immer wieder hinfallen und aufstehen kann, dann muss es doch Hoffnung im Überfluss geben. Und genau diese Hoffnung durch die Gnade Gottes ist doch gerade der Kern des Evangeliums, oder? Weil das so ist, möchte ich mir diesen Punkt heute mit euch ein bisschen genauer anschauen. Dieses Hinfallen und Aufstehen, was auch mein Leben als Christ immer wieder kennzeichnet. Und ich habe einen sehr bekannten Text dafür ausgesucht, einen relativ krassen Text, wie ich finde. Und ich bin mir dessen bewusst, dass ich dem gar nicht wirklich gerecht werden kann. Das sind mehr als 2 Kapitel. Und ihr müsst keine Angst haben, ich werde die nicht alle vorlesen, damit die Senioren auch rechtzeitig auf ihre Freizeit kommen. Ich werde Teile vorlesen, Teile erzählen. Wer eine Bibel gerne sich noch holen möchte hinten, um mitzulesen, der darf das gerne tun, weil den Text gibt's heute nicht auf Folie. Und ich habe auch wieder so ein paar Notizen zusammengestellt für euch, die ihr auch hinten an dem Tisch bekommt. Und mir ist auch bewusst, dass ich diesen ganzen historischen Kontext, in dem dieser Text steht, nicht wirklich beleuchten kann heute. Der Text ist wichtig für ganz vieles, was dann in den späteren Kapiteln berichtet wird, um das richtig zu verstehen. Ich möchte ihn heute sehr, sehr pragmatisch behandeln, als einen Text, der auch von mir handeln könnte, der auch von meinem Hinfallen und Aufstehen handeln könnte. Gehen wir einfach mal hinein, 2. Samuel, Kapitel 11. Da wird uns berichtet davon, dass David sein Kriegsheer zu einem Feldzug ausgesandt hat. Er selber ist zu Hause geblieben. Das war nicht unbedingt ungewöhnlich für einen König, dass er nicht jeden Feldzug persönlich mitgemacht hat. Und dann lesen wir im Vers 2 auch noch nichts sonderlich Ungewöhnliches. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Der Palast war erhöht, er hatte einen guten Überblick. Ich weiß nicht genau, warum das so war, dass er jetzt da die Stelle einsehen kann, wo diese Frau gebadet hat. Einige Ausleger unterstellen ihr, dass sie sich damit irgendwie bewusst in Szene setzen wollte und auf sich aufmerksam machen wollte. Ich weiß nicht, ob das so ist. Und es ist eigentlich für mich auch zweitrangig, um diesen Text zu verstehen. Denn was wir dann lesen, ist, dass David offensichtlich einen zweiten Blick riskiert hat. Und da steht in der Bibel einfach nur der Satz, sie war sehr schön. Diese Frau war sehr schön. David hat offensichtlich ein zweites Mal hingeschaut und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie jetzt bei ihm das Kopfkino losgeht. Wie er sich vorstellt, wie das ist, mit dieser Frau zusammen zu sein, wie er sich vorstellt, wie das ist, mit der Frau zu schlafen und wie sich diese Gedanken jetzt so mehr und mehr bei ihm breit machen. Und er lässt sich so weit gedanklich drauf ein, dass er auch anfängt zu handeln. Er erkundigt sich nämlich, wer diese Frau ist. Und da heißt es, David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Tochter Amiels und Frau des Hethiters Uriah. Und spätestens jetzt müsste David klar sein, stopp, die Frau ist verheiratet. Dazu kommt noch, dass ihr Mann ein ranghoher Offizier in seiner Armee ist und wahrscheinlich ist er auch die Enkelin eines sehr wichtigen Ratgebers, Beraters von David. Und dass die Ehe unantastbar ist, das gilt auch für einen König in Israel. Aber ich kenne das von mir nur zu gut, da irgendwie so eine verlockende Möglichkeit zu sehen und die gedanklich durchzuspielen, obwohl ich eigentlich längst weiß, stopp, darauf darfst du dich jetzt nicht einlassen. Und das muss ja nicht nur im sexuellen Bereich passieren, wie hier bei David. Es gibt so viele andere Bereiche, in denen wir hinfallen können. Das mag der Neid sein auf das, was der Nachbar hat. Das mag generell vielleicht der Umgang mit Geld sein. Da sind es vielleicht kleine Lieblosigkeiten untereinander, mit Nachbarn oder mit Arbeitskollegen. Da kann es sein, dass wir uns Befriedigung dadurch verschaffen wollen, dass wir uns was Schönes kaufen und das Züge annimmt, die einfach ungesund und ungut sind. Kann es sein, dass wir andere Leute manipulieren wollen oder vielleicht hat mir irgendjemand eins mal richtig ausgewischt und dann habe ich so den Gedanken, bei der nächsten Gelegenheit werde ich dem aber mal richtig eins reinwürgen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ich könnte die Liste, glaube ich, hier endlos fortsetzen. Wenn wir sowas bemerken, dann gibt es eigentlich nur einen Ausweg, wirklich ganz schnell ein innerliches Stoppzeichen zu setzen, die Wahrheit dagegen zu setzen, dass das nicht gut ist und irgendwie aus dieser Situation möglichst zu entfliehen. David schafft es hier nicht. Und es ist ja an sich kein wankelmütiger Mensch. Der hatte sehr, sehr große Schwierigkeiten schon in seinem Leben. Er ist ewig lang verfolgt worden von Saul. Er hat ihm nachgestellt, er hat ihm nach dem Leben getrachtet. Und einmal hatte David zum Beispiel die Möglichkeit, Saul hinterrücks umzubringen. Und er wird von seinen Freunden sogar noch ermutigt, das zu tun, noch unter dem frommen Deckmantel. Mensch, jetzt hat doch Gott wirklich da den König Saul in deine Hand gegeben. Du sollst doch König werden. Jetzt nutz die Chance und bring ihn um. Und David sagt klar, nein. Wenn Gott möchte, dass ich König werde, dann wird er das machen, aber ich werde niemals meine Hand an den König anlegen. Da hat David es geschafft, ganz klar Nein zu sagen. Und an vielen, vielen anderen Stellen sicher auch. Hier, in der Situation, an diesem Spätnachmittag schafft er das nicht. Wir lesen weiter im Vers 4. David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Dann kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Und da sehen wir schon, das ist der typische One-Night-Stand. David ging es um eine schnelle, billige Befriedigung, aber nicht um mehr. Das hätte vielleicht keiner großartig bemerkt, aber dann fangen die Probleme so richtig an. Die Frau wird schwanger. Der Bibeltext lässt keinen Zweifel daran, dass das Kind wirklich von David ist. Und sie schickt einen Boten zu ihm, lässt ihm das mitteilen. Und jetzt überlegt David, was er machen kann. Er hat eine Heidenangst davor, dass das jetzt rauskommt und versucht irgendwie das unter der Decke zu halten. Seine erste Idee ist es, dem Ehemann Heimaturlaub zu gewähren. Er lässt ihn holen, er lädt ihn zu einem Festmahl ein, er gibt ihm noch ein Geschenk und hofft jetzt, dass er zu Hause mit seiner Frau schläft und dass dann jeder denkt, das Kind ist von ihm. Aber das funktioniert leider nicht, er lässt sich nämlich nicht darauf ein, nach Hause zu gehen. David macht ihn betrunken, aber es funktioniert trotzdem nicht. Und David ist so in Panik, dass er einen ganz perfiden Plan ersinnt und er lässt im Prinzip Uria sein eigenes Todesurteil überbringen. Er schreibt einen Brief an den Heerführer Joab und sagt, fädel das doch irgendwie so ein, dass der im Krieg fällt. Und Joab macht das. Und danach lesen wir im Vers 25, versucht David sogar noch den Joab darüber hinwegzutrösten. Da sagte David zu dem Boten, so sollst du zu Joab sagen, lass diese Sache nicht so schlimm sein in deinen Augen, denn das Schwert frisst bald so, führe deinen Kampf gegen die Stadt entschlossen fort. Stellt es also so dar, als wäre das alles ein Zufall gewesen, dabei hatte er das so eingefädelt. Wir lesen weiter, dass Bathseba Totenklage um ihren Ehemann hält. Üblicherweise waren das 7 Tage. Und danach nimmt David sie zur Frau, jetzt wo der Ehemann nicht mehr lebt. Und nach außen hin sah das wahrscheinlich noch so aus, dass er sich um die Witwe eines ranghohen Offiziers kümmert und sie versorgt, sonst wäre sie nicht versorgt gewesen. Aber der Bibeltext sagt uns, was da eigentlich dahinter steht. Das Kind wird geboren und so langsam scheinen all diese schrecklichen und aufregenden Ereignisse in den Hintergrund zu geraten. Aber wenn wir genau hinschauen, bei dem Versuch, seinen One-Night-Stand zu vertuschen, hat David sich immer tiefer rein verstrickt. Es fing an mit dem Ehebruch, Amtsmissbrauch, überhaupt Bathsheba holen zu lassen. Dann ein zweiter Amtsmissbrauch, dass er Joab diesen Befehl erteilt. Und eigentlich ist er der Mörder. Er hat einen Auftragsmord angezettelt. Und diese Verstrickung, die wir hier sehen, die entspricht wirklich dem Wesen der Sünde. Dass die Sünde das Potenzial hat, uns immer tiefer reinzuziehen. Nicht immer ist das so drastisch wie hier. Das wäre schlimm, wenn alles mit Mord und Totschlag enden würde. Aber immer hat Sünde diese zerstörerische Wirkung, die wir hier ganz besonders drastisch und ganz besonders markant sehen. Bei den vielen kleinen Lieblosigkeiten, die mir vielleicht so unterlaufen, ist das wahrscheinlich auf einer viel subtileren Ebene und nicht so gut erkennbar. Aber dieses zerstörerische Potenzial, das ist trotzdem da. Und weil das so ist, deswegen warnt auch Jesus sehr drastisch davor. Er greift dieses Thema Ehebruch exemplarisch auf und da heißt es in Matthäus 5, Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Ich denke, das sehen wir hier recht gut an dieser Geschichte, wie das eine Vorgeschichte hat. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das sind sehr drastische Worte, ein sehr drastisches Bild. Ich glaube nicht, dass Jesus das wörtlich gemeint hat, weil die Konsequenz wäre, dass wir dann alle ohne Augen und ohne Hände rumlaufen würden. Und ich glaube nicht, dass es in seinem Sinn ist, dass das das Erkennungszeichen der Christen ist. Aber die Ernsthaftigkeit, die hier dahinter steckt, die wird, glaube ich, deutlich an diesem sehr, sehr drastischen Bild. David hat es in der Situation nicht geschafft, sich sein Auge rechtzeitig auszureißen im übertragenen Sinn. Er ist hingefallen, so wie auch mir das in meinem Leben schon unzählige Male passiert ist. In unserem Text wird es mit einem ganz knappen abschließenden Kommentar bedacht, in Kapitel 11, Vers 27. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Und so paradox das vielleicht klingen mag, genau das ist der Anfang für eine Wiederherstellung, dass nämlich Sünde als Sünde bezeichnet wird, dass das Böse nicht heruntergespielt wird, sondern wirklich als böse bezeichnet wird. Aber das ist nicht alles. Gott liebt David über alle Maßen, trotz dieses Chaos, das er angerichtet hat, trotz seiner kompletten Zielverfehlung, trotz seines Hinfallens. Das ist immer wieder unvorstellbar, mir geht das so. Und ich bin auf eine Stelle gestoßen, in der auch Adrian Plass mit dieser Frage gerungen hat, wie kann das denn sein? Und ich möchte euch daraus mal zitieren. Da schreibt Adrian Plass, ich habe selbst 4 Kinder, natürlich nicht ganz so viele wie du, und dadurch, dass ich sie habe, habe ich sehr viel über dich gelernt. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass immer dann, wenn eins meiner Kinder sich daneben benimmt, die Liebe, die ich für es empfinde, eher noch heller brennt als sonst. Alles in mir sehnt sich danach, dass der Riss geheilt wird. In der Vergangenheit habe ich geneigt zu denken, dass du mir wahrscheinlich den Rücken kehrst, wann immer ich mich daneben benehme, und dass ich mich dann eine ganze Weile lang perfekt benehmen müsste, bevor du so weit besänftigt wärst, dass du mich wieder anlächeln würdest. Es tut mir leid, dass ich dich so falsch beurteilt habe. Ich hätte wissen sollen, nicht wahr, schon durch das Lesen der Bibel, dass du schon immer nur zu gern bereit warst, jedem zu vergeben, dem seine Fehler wirklich leid tun. Wenn ihr Kinder habt, die nicht mehr so ganz klein sind, dann könnt ihr mir nachher mal sagen, ob das bei euch auch so ist, dass eure Liebe zu ihnen noch heller brennt als sonst, wenn sie irgendwas angestellt haben. Ich fand das hier eine ganz faszinierende Aussage. Und ich denke, da können wir wirklich ein Stück weit ahnen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und weil er David so sehr liebt, lässt er die Sache nicht auf sich beruhen. Es sind mehr als 9 Monate vergangen, mindestens 9 Monate. Aber dann schickt Gott den Propheten Nathan zu David, als eigentlich fast schon wieder Gras drüber gewachsen zu sein scheint. Ich habe mich gefragt, ob David wohl innerlich zusammengezuckt ist, als der vor seiner Tür stand und dachte, oh, jetzt kommt das doch nochmal. Aber zunächst mal geht Nathan gar nicht auf David ein. Er erzählt ihm eine Geschichte, die so klingt, als wollte er die Meinung des Königs zu einem Rechtsfall hören. Da hören wir weiter in Kapitel 12, Vers 2, was Nathan erzählt. 2 Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es und es wurde groß bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Und David überlegt nicht lange, für ihn ist dieser Fall sofort klar, wie der zu entscheiden ist. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sagte, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er 4-fach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Ich bin sicher, dass diese Reaktion von David nicht geheuchelt ist. Ich denke schon, dass er grundsätzlich ein sehr, sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und auch Unrechtsbewusstsein hatte. Und was er hier sagt, steht sogar teilweise im Einklang mit dem Gesetz. In 2. Mose 21, Vers 37 ist tatsächlich geregelt, dass jemand, der ein Lamm stiehlt, das 4-fach wiedererstatten muss. Und genau das entscheidet David hier. Dass er die Todesstrafe fordert für diesen reichen Mann, damit scheint er natürlich weit über das Ziel hinaus zu schießen. Aber ich denke, dass das ein Stück weit schon prophetisch ist, dass er eigentlich das Urteil über sich selber spricht. Jetzt kommt es nämlich, jetzt sagt David zu Nathan, Vers 7 weiter, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ich denke, wir sehen die Parallelen zwischen der Geschichte, die Nathan erzählt, und zwischen dem, was David getan hat. David hatte eigentlich alles, was er sich nur wünschen konnte, aber er nimmt sich etwas, was ihm nicht gehört. Er nimmt sich die Ehefrau eines anderen. So wie der reiche Mann, der eigentlich alles hat und das Schaf eines ganz Armen stiehlt. Äußerlich erweckt dieser reiche Mann den Anschein, gastfreundlich zu sein. Er bereitet ein Mahl zu für seinen Gast, aber die Mahlzeit ist geklaut. Und so ähnlich ist es bei David auch. Äußerlich erweckt er den Anschein, dass er sich um die Witwe dieses Uriah kümmert. Aber wir kennen die Vorgeschichte, wie David zunächst in diese Ehe eingebrochen ist und wie er dann auch noch den Mann hat umbringen lassen. Und damit ist klar, dass David nach dem jüdischen Gesetz die Todesstrafe verdient. Eins der beiden Delikte, Ehebruch oder Mord, hätte dafür eigentlich schon ausgereicht. Und ich habe auch keine Ausnahmen gefunden für Könige, die da irgendwelche anderen Dinge geregelt hätten. Gott benutzt den Propheten Nathan, um David mit seiner Schuld zu konfrontieren. macht das auf eine sehr weise Art, indem er erstmal diese Geschichte erzählt und David so Stück für Stück zu der Erkenntnis hinbringt, was er da eigentlich angerichtet hat. Das Unangenehme ist, wir haben auch diese Aufgabe, für andere Leute zum Nathan zu werden. In Matthäus 18, da lesen wir zum Beispiel, wenn dein Bruder ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stelle ihn unter vier Augen zur Rede. Das ist was, was ich per se nicht so gerne mache. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, wenn uns was an dem anderen liegt, ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ich denke, wir dürfen hier auf keiner Seite vom Pferd fallen. Das eine Extrem wäre, aus einer falsch verstandenen Demut nichts zu sagen oder aus Angst nichts zu sagen. Das andere Extrem wäre, überheblich zu sein und jemand anderen zu verurteilen oder zu richten. Jesus spricht mal von diesem Bild vom Splitter und vom Balken. Ich denke, ihr kennt das. Die Wahrheit und die Liebe müssen immer gepaart sein. Und wenn uns so eine Aufgabe zukommt, jemand anderem hier zum Nathan zu werden, dann dürfen wir Gott immer um Weisheit bitten. Und er wird sie uns geben. Ich denke, wir sollten auch nicht dieses Vorgehen von Nathan hier blind kopieren. Nathan ist ein Prophet, mit dem wir uns wahrscheinlich so in der Form nicht messen können. Ich habe nicht so ein prophetisches Amt, wie es der Nathan hat, aber wir alle sind dazu beauftragt, auch prophetisch zu reden. Das heißt, im Auftrag Gottes zu reden. Durch Nathan reicht Gott David so eine Hand, in die David einschlagen kann. Und dann hören wir weiter, 2. Samuel 12, Vers 13, da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Und an der Stelle bin ich in der Vorbereitung nochmal so richtig gestolpert. Wie kann das denn sein, nach der ganzen Vorgeschichte, dass das jetzt mit einem Satz erledigt ist? Da haben wir 25 Verse, wo erklärt wird, wie David hingefallen ist, wie diese verlockende Möglichkeit da war, wie er der nachgegeben hat, wie er sich immer tiefer verstrickt hat, um seine Sünde zu vertuschen. Und dann reicht dieser eine einzige Satz, ich habe gesündigt, und Nathan sagt, okay, deine Sünde ist weg, du wirst nicht sterben. Ist das legitim? Genau das ist das Wesen der Gnade. Dass David nichts weiter dazu tun kann, als nur umzukehren, als sich einzugestehen, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Ich selber kann nichts dagegen tun. Er bekennt das einfach und Nathan sagt ihm zu, aber Gott kann. Paulus drückt das in Römer 5 so aus, wo aber die Sünde ihr volles Maß erreicht hatte, da wuchs die Gnade über alles Maß hinaus. Wie die Sünde ihre Macht ausübte, indem sie den Tod brachte, so wird die Gnade ihre Macht ausüben, indem sie uns vor Gott bestehen lässt und zum ewigen Leben führt. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Wir wissen heute schon mehr, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Das wusste David in der Form noch nicht, aber er bekommt schon so einen Vorgeschmack auf dieses vollkommene Opfer, dadurch, dass er hier an dieser Stelle so freigesprochen wird. Manchmal fällt mir das schwer, das zu glauben, dass die Gnade wirklich ausreicht für das, was mir so unterläuft, für meine Fehler, für meine Sünden. Und ich muss mich immer wieder neu dazu überwinden, das wirklich zu glauben. Manchmal hilft mir da ein ganz untheologischer Gedanke und ich darf den vielleicht mal äußern. Wenn die Gnade ausreicht für das, was David sich hier geleistet hat, für zweifachen Amtsmissbrauch, Ehebruch und Mord, wie viel mehr reicht sie für das aus, was mir so tagtäglich passiert? Ich weiß, das ist eigentlich ein ganz ungeistlicher Gedanke, weil wir verschiedene Sünden nicht gegeneinander aufwiegen können. Die wiegen alle gleich schwer vor Gott und die trennen uns alle auf die gleiche Art und Weise von Gott. Aber manchmal hilft mir das, mir das bewusst zu machen, ja, auch für David hier an der Stelle war die Gnade einfach ausreichend. Mehr braucht's nicht. Das Aufstehen ist so einfach, dass das in 2. Samuel 12 mit zwei Sätzen abgetan wird. David bekennt und Nathan spricht ihm die Vergebung zu. Wir bekommen noch ein bisschen tieferen Einblick in dieses Aufstehen, wenn wir in den Psalm 51 reinschauen. Da steht, dass David den gebetet hat, als eben Nathan zu ihm gekommen ist. Und viele verstehen das so, dass im Psalm 51 David sich dieser Vergebung nochmal vergewissert, dass die eigentlich schon passiert ist, aber dass es für ihn wichtig ist, das nochmal so durchzubuchstabieren, damit das auch wirklich in seinem Herzen ankommt. Ich kann dieser Erklärung sehr viel abgewinnen. David ist wirklich getroffen gewesen von diesem Satz, du bist der Mann. Und das wird im Psalm 51 deutlich. Wenn wir in den Vers 5 zum Beispiel reinschauen, da betet David, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Da ist eine ganz echte Erkenntnis da, was habe ich da angestellt. Die natürliche Reaktion eines Menschen ist es eigentlich, die Sünde zu verharmlosen, kleinzureden oder ganz zu negieren. Johannes schreibt dazu, wenn wir das machen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selber. Der erste Schritt ist das Eingeständnis. Gott hat David hier wirklich in der Tiefe seines Herzens berührt durch den Heiligen Geist. Und er erkennt das. Und der zweite Schritt ist, er spricht's aus. Er bekennt das. Wir haben diesen Satz gelesen im Bericht im Samuelbuch und im Psalm 51 kommt das jetzt auch nochmal an ganz, ganz vielen Stellen, dass David bekennt und um Vergebung bittet. Er gebraucht da ganz viele verschiedene Bilder und Worte, um das deutlich zu machen. Im Vers 3 zum Beispiel, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Und dann im Vers 9, entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Wir werden in der Bibel dazu ermutigt, genau das zu tun. Unsere Sünden zu bekennen, sie nicht klein zu reden, sondern offen auszusprechen. Zum Beispiel in Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das heißt also nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern einander. Ich habe oft den Eindruck, dass wir da in unseren freikirchlichen Kreisen nicht so stark sind, was das Sündenbekenntnis angeht. Wir haben tolle Lobpreiszeiten, wir haben lange Predigten zumindest. Aber wo kommt das Sündenbekenntnis vor? Kommt es wenigstens in unseren Freundschaften vor, in unseren Hauskreisen, in unseren Zweierschaften, dass wir das auch voreinander aussprechen? Ich glaube, das hilft uns ganz arg, uns der Vergebung zu vergewissern. Für mich ist das immer ganz toll, wenn jemand anderes mir zusprechen kann, du hast es bekannt und jetzt ist es weg. Deine Sünden sind dir vergeben. So ein Paradevers dafür ist 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist ganz toll, so einen Satz für sich persönlich zu hören, weil er dann viel, viel tiefer im Herzen ankommt, als wenn wir das nur im stillen Kämmerlein zwischen uns und Gott auszumachen versuchen. Und genau das erfährt hier David durch den Propheten Nathan, dass der ihm wirklich sagt, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Die ist weg. Über die Sünde an sich brauchen wir jetzt nicht mehr zu reden. Und im Psalm 51 finden wir noch einen vierten Schritt. David bleibt nicht bei diesem Erfahren der Vergebung, sondern er bittet Gott um Erneuerung. Da lesen wir zum Beispiel im Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. David hat einmal mehr gemerkt, dass er selber das nicht schaffen kann, fehlerfrei und sündlos durchs Leben zu gehen. Das ist ganz deutlich geworden an dem, was ihm da passiert ist. Und deswegen bittet David Gott um Erneuerung. Und das hebräische Wort, was er hier in seinem Gebet verwendet, das wird im Alten Testament nur für das Schöpfungshandeln Gottes verwendet. Dieses erschaffe mir einen neuen Geist. Es geht also nicht um eine Flickschusterei, sondern David bittet Gott, dass er in ihm etwas ganz, ganz Neues wachsen lässt. Dass er in ihm diesen Wunsch wachsen lässt, Gott zu gefallen, ihm Ehre zu machen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Weil David weiß, dass er das nie hinkriegen wird, bittet er Gott, das zu erschaffen. Und ich bin auf noch was Interessantes gestoßen im Vers 15. Da schreibt oder betet David: Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Herr, tue meine Lippen auf, dass dein Mund dein Lob verkündige. David verspricht, dass er anderen, die auch hingefallen sind, zur Umkehr verhelfen will. Und ich bin mir sicher, weil er weiß, wie tief und wie hart er gefallen ist, wird er das in aller Demut tun. Wird er das nicht von oben herab tun, sondern wirklich in einer helfenden, liebenden Art und Weise. Und deswegen verspricht er das Gott. Ich will anderen helfen, will denen aufhelfen, so wie du mir gerade aufgeholfen hast durch Nathan. David hat Vergebung erfahren, er hat Gott um Erneuerung gebeten und jetzt ist er frei, weiterzugehen auf seinem Weg. Am Ende von Kapitel 12 lesen wir, dass David sich um seine Frau kümmert und dass er seinen Amtsgeschäften wieder nachgeht. In Kapitel 11 hatten wir den Eindruck, dass er nur noch damit beschäftigt war, wie er seine Sünde unter der Decke halten kann. Dass das sein ganzes Denken und Handeln und Trachten bestimmt hat. Jetzt ist er wieder frei, seiner eigentlichen Bestimmung und Berufung nachzugehen. Das nur so ganz kurz angedeutet. Aber er muss auch mit den Folgen seiner Schuld leben oder muss das lernen. Es ist ja nicht alles so, wie es vorher war, obwohl David Vergebung erfahren hat. Zunächst mal ist der Ehemann von Bathseba tot. Der ist auch nicht wieder lebendig geworden. David muss damit leben, dass er ihr den Ehemann genommen hat. Dann stirbt auch noch das Kind, das Bathseba geboren hat, das er in diesem One-Night-Stand, das David in diesem One-Night-Stand gezeugt hat. Die Erklärung dafür ist, dass David den Feinden Gottes Anlass zur Lästerung gegeben hat und deswegen kann das Kind nicht am Leben bleiben. Ich finde die Erklärung für mich persönlich, das sage ich ganz offen, schon ein bisschen ärgerlich und frage mich, hätte Gott das nicht anders machen können? Was kann denn dieses Kind dafür? Und dieses Ärgernis, das kann ich nicht hundertprozentig auflösen. Aber eins ist interessant. David beugt sich unter diese Entscheidung Gottes. Und er rebelliert nicht mehr dagegen. Und dann ein drittes. David muss sich von Nathan großes Unglück ankündigen lassen. Nathan erklärt David, dass eine Revolte in seiner Familie entstehen wird und genau das passiert, dass einer seiner Söhne eine Revolte anzettelt später. Und Nathan sagt im Auftrag Gottes: Siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Auch da sehen wir, dass die Schuld von David Folgen hat. Wir können diesen Bericht über seinen Sohn, der sich gegen ihn auflehnt, also nicht nur lesen als einen Bericht über einen ungehorsamen, missratenen Sohn, sondern wir müssen es auch in dem Licht sehen, dass das seinen Ursprung hier in der Sünde von David hat. David muss es also lernen, mit diesen Folgen seiner Schuld zu leben. Es ist nicht alles so, wie es vorher war. Und trotzdem erlebt er auf der anderen Seite die riesengroße Gnade Gottes. Er selber muss nicht sterben. Das Todesurteil, was eigentlich dran gewesen wäre zur damaligen Zeit, das wird nicht vollstreckt. David bleibt König. Er bleibt zunächst im Amt. Das war bei seinem Vorgänger Saul anders. Und er bekommt mit Bathseba einen weiteren Sohn, Salomo, der sein Nachfolger wird. Und er taucht sogar im Stammbaum von Jesus auf. Da findet sich im Matthäus-Evangelium sogar ein Hinweis letztlich auf diesen Ehebruch und wie der Salomo da eingebaut ist. Gott kann sich's also leisten, aus dieser Situation noch was ganz Segensreiches entstehen zu lassen. Und er scheut auch nicht den Aufwand, Nathan nochmal hinzuschicken und zu sagen, dieses Kind, den Salomo, den habe ich ganz besonders lieb. Und er gibt ihm einen Zusatznamen, der übersetzt bedeutet, von Gott geliebt. Auf der einen Seite diese schwerwiegenden Folgen, auf der anderen Seite diese überragende Gnade Gottes. In diesem Spannungsfeld lebt David. Wir wissen, das ist nicht das einzige Mal, wo David hingefallen ist. Es gibt noch einen zweiten, sehr markanten Bericht, wo David ein Gebot Gottes bewusst übertritt. Der oberste Heerführer Joab will ihm noch davon abhalten. Das gelingt ihm aber nicht. David, ist es da wieder passiert, dass er sich so in seine Gedankenwelt hineinmanövriert hat, dass er den Ausstieg nicht mehr rechtzeitig geschafft hat. Aber auch da kehrt er wieder um. Das ist das Bezeichnende bei David. Und ich behaupte mal, es wird viele, viele andere kleine und große Stellen gegeben haben, wo David hingefallen und wieder aufgestanden ist. Aber über allem steht das Urteil, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Trotz Ehebruch, Amtsmissbrauch und Mord ist David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ganz einfach deshalb, weil er immer wieder diese Hand genommen hat, eingeschlagen hat und sich wieder hat aufhelfen lassen. Weil er immer wieder umgekehrt ist und mit Gott neu angefangen hat. Genau das unterscheidet ihn von seinem Vorgänger Saul, der das irgendwann nicht mehr geschafft hat. Ich wünsche es uns, dass wir solche Frauen und Männer nach dem Herzen Gottes sind. Das ist ein dreifacher Wunsch. Ich wünsche es uns, dass wir es erstens immer besser lernen, entschieden Nein zu sagen, wenn wir in so eine Situation kommen wie hier David. Dass wir uns da auch gegenseitig dabei helfen, Nein zu sagen. Wir sehen, trotz der Vergebung bleibt Sünde nicht ohne Folgen ganz häufig. Ich wünsche es uns, dass wir uns die Hand reichen lassen, wenn wir hingefallen sind und dass wir dann wirklich wieder aufstehen und dass wir uns auch dazu gegenseitig helfen. Und ich wünsche es uns, dass wir den Mut haben, anderen Leuten zum Nathan zu werden. Aus der Liebe zum Nächsten heraus, ihn nicht einfach in dem zu lassen, was ist, sondern wenn Gott uns beauftragt und beruft, auch klar Sünde beim Namen zu nennen. Wir fallen hin und stehen auf. Dass das möglich ist, das ist das Zentrum des Evangeliums. Das ist diese übergroße Gnade Gottes, die wir erleben dürfen durch Jesus Christus. Amen.